Der rote Pöppel. Eine kleine Holzfigur in einer roten Pappecke, die seit 1979 das wertvollste Stück Pressspan im deutschen Brettspielregal markiert. Wenn dieser Pöppel auf einer Schachtel landet, dreht sich der Verkauf eines Spiels von 8 Exemplare pro Monat im Familienzentrum Köln-Nippes zu Walnut bestellt nach. Spiel des Jahres. Drei Worte, die in 47 Jahren mehr Schachteln verkauft haben als die komplette Werbeabteilung von Ravensburger zusammen. Diese Wochen wurden die Nominierten 2026 bekannt gegeben. Cozy Stickerville, Dito, Morty, Sporty, Magic Shop, Bossfighters, QR, Moon Colony, Bloodbath, Rebirth. Wer diese 6 Begriffe in einem Satz benutzt, ohne zu zucken, ist entweder Jurymitglied oder hat ein ernsthaftes Problem mit Kategorisierung. Im offiziellen Bekanntgabevideo sagt Harald Schrapers, der Vorsitzende der Jury, dass das wichtigste Kriterium, und ich zitiere, Spielreiz, Spielreiz, Spielreiz sei. Dreimal, damit es jeder hört, noch einmal Spielreiz. Und das ist genau das Wort, was wir heute auseinandernehmen wollen. Weil im selben Video auch gesagt wird, dass selbst bei den 10% besten Spielen des Jahres, also bei denen, die es überhaupt erst auf die Listen geschafft haben, gravierende Mängel auftraten. Spielanleitung lückenhaft, Material nach 10 Partien kaputt, falsche Altersangaben auf der Schachtel. Spielreiz, Spielreiz, Spielreiz. Ich bin seit Jahren skeptisch gegenüber dem Pöppel, skeptisch wie ein Diabetiker am Süßwarenstand. Vor 2 Wochen hat Daniel von dem Brettspiel Buben eine Folge gemacht, in der er den Preis kritisiert hat, und siehe da, ein Mitglied der Jury hat sich gemeldet und gesagt, lass uns reden. Also tun wir das, heute. 3 Stimmen, ein Plausch, ehrliche Fragen, keine heilige Sprechung, kein Verriss. Wenn ihr eine Folge wollt, in der jemand erklärt, warum jeder der 6 Spiele toll ist, die gibt's bei 20 anderen Podcasts. Ihr seid hier richtig, wenn ihr wissen wollt, wie der Preis wirklich funktioniert. Willkommen beim Spieleplausch. Hallo Daniel.
Hallo Patrick.
Und hallo Nico.
Guten Morgen, sagt man in unserem Podcast.
Oh, guten Morgen. Ja, auch an die, die abends hören natürlich. Ja, schön, dass ihr hier seid. Eine neue Konstellation, die wir noch gar nicht so hatten, und wahrscheinlich wird sie ewig auch erstmal nicht so kommen. Aber es freut mich sehr. Bevor wir loslegen und uns vielleicht kurz einmal vorstellen, lass uns einmal kurz klären, warum wir hier überhaupt sitzen. Daniel, du hast vor geraumer Zeit, ich habe im Intro 2 Wochen gesagt, aber es ist schon ein bisschen länger her, eine Folge bei den Brettspielbuben gemacht. Da sind wir ja zusammen unterwegs. Und so ist das hier zustande gekommen. Erzähl mal kurz vielleicht, was war so dein Ausgangspunkt in den Videos?
Ja, ich habe auf unserem gemeinsamen Kanal eine Rubrik Daniels Brettgeschichten. Eine Rubrik, wo ich gerne mal kontroverse Themen anspreche. Man merkt auch, das triggert immer sehr schön Kommentare, aber es ist auch immer meine Meinung. Und da habe ich natürlich, weil jeder, der auf YouTube was auf sich hält, muss ja irgendwelche Spiele in die Kamera sagen, die er glaubt, die nominiert werden. Ich war gar nicht mal so erfolgreich mit meiner Vorhersage, habe ich gemerkt. Aussage im Spiel, in dem Video war aber, dass der rote Pöppel für alle ist, außer für uns, die jetzt hier wahrscheinlich den Podcast gerade hören und ein ähnlich gefülltes Spieleregal hinter sich haben wie du jetzt gerade, Patrick.
Ja, das ist ein kleines Regal. Ich schätze, ein kleines Vergleich zu dem Vergleich, was man so bei der Jury testen muss. Ja, da ist so einiges mehr, wenn man mal so die Zahlen sich da anschaut. Aber Nico, du hast dir gedacht, da kann ich doch mit den Jungs mal darüber sprechen, und darum sitzen wir hier. Was genau hat dich dann dazu bewegt? Und wer bist du überhaupt? Stell dich doch einmal kurz vor vielleicht.
Gerne. Also ich bin Nico Wagner, hauptberuflich bin ich Lehrer, mache aber seit ein bisschen mehr als 10 Jahren einen Podcast über Brettspiele und bin deswegen, weil wir da Spiele kritisieren, 2020 im August angefragt worden, ob ich in die Jury Spiel des Jahres kommen möchte, um da eben mit teilzunehmen. Seitdem bin ich jetzt da dabei und hab mir halt gedacht, so aus Vereinsethos so ein bisschen heraus oder so, tue Gutes und rede darüber. Ich biete quasi jedem, der drüber sprechen möchte, gerade zu dieser Jahreszeit an, komm, wir reden einfach mal drüber, was wir so machen. Ist ja im Prinzip auch ein bisschen Werbung für meinen Verein, deswegen habe ich euch halt angeschrieben.
Sehr cool. Das haben wir natürlich sehr dankend angenommen. Waren wir auch so ein bisschen schon fast stolz drauf, dass wir angesprochen wurden, oder? Daniel, kann man so ein bisschen, ne, hat uns sehr gefreut.
Ja, doch, auf jeden Fall. Es war schön zu sehen, dass unser Video gesehen wird oder unser Kanal gesehen wird. Ist noch recht neu, recht frisch. Deswegen, ja, es hat mich auch wahnsinnig gefreut und auch an dieser Stelle von mir einmal danke für die Bereitschaft und ja, das Angebot jetzt einfach mal zu schnacken.
Sehr gerne. Ja, eine Sache vorweg. Wir haben natürlich das Video geschaut, was zur Bekanntgabe des Preises war. Ich habe es zumindest in voller Länge geschaut. Da wird sehr, sehr viel.
Vielleicht ganz kurz, wir nehmen am Mittwoch auf, also einen Tag nach der Ausstrahlung des Videos, ne? Zur zeitlichen Einordnung quasi.
Richtig, sollte man vielleicht tun, ja. Genau, ich habe das Video geschaut. Ich weiß nicht, Daniel, hast du es auch gesehen?
Ja, ich habe es mir angeguckt. Ich habe es einmal nebenbei, also den Anfang nebenbei so laufen lassen, dann genauer zugehört und zugeguckt, ja. Doch, ich habe es aber auch geguckt.
Sehr cool. Ja, da wird über den Prozess, die Kriterien, so ein bisschen die persönlichen Eindrücke gesprochen. Da werde ich immer wieder Bezug drauf nehmen. Und da sind auch so ein paar Fragen rausgekommen. Eine Anekdote vielleicht zum Aufwärmen, weil es so schön menschlich irgendwie auch wirkte. Manu Fritsch, auch Jurymitglied und Host vom Spielboxcast, der erzählt im Video, dass ihm zweimal in Folge das Gewinnerspiel beim Vorhangheben runtergefallen ist. Beim Feierlichsten Moment der ganzen Veranstaltung, so hat er es gesagt, glaube ich. Und deswegen sind jetzt die Umschläge da. Ist das so? Ich habe es gar nicht mehr so ganz im Kopf. Aber
ja, das ist tatsächlich richtig. Ich habe auch gerade überlegt, ich bin mir gar nicht sicher, ob er nicht sogar irgendwann ein Jahr oder zwei Jahre später nochmal die Jahreszahl runtergerissen hat. Ich glaube, irgendwann ist nochmal was flöten gegangen. Das ist halt einfach, da ist so ein Tuch drüber und wenn du das halt ein bisschen mit Werf runterziehst, kann es halt passieren, ist diese, ich weiß gar nicht, mit so Styropor, nee, wie heißt das denn, so Klettverschlussdingern hingebappt oder mit Magnet, ich weiß gar nicht so genau, aber das sind quasi nur so Holzplatten, auf denen die Spielecover aufgedruckt sind. Und die hat er halt dann jeweils mit runtergerissen. Die gibt's übrigens, weil man früher noch immer die Spieleschachtel drunter hatte unter diesem Vorhang. Und in so Jahren, wo dann Hanabi nominiert gewesen ist, konnte man halt dann vielleicht schon an den die Konturen unter dem Buch erkennen. Ja, wer hat denn jetzt gewonnen? Dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, wir machen das halt eben mit flachen Holzplatten, wo einfach nur das Cover aufgedruckt ist. Aber dank Manu gibt's jetzt auch das nicht mehr, sondern Umschläge. Ja.
Sehr cool. Und eine zweite Stelle, die mich sehr zum Lachen gebracht hat, war, als dann gesagt wurde während der Live-Bekanntgabe, hörst du das, Harald, hörst du das? Ich zitiere hier, ich glaube, das sind die Verlage und die Autoren, die schon mit Füßen trippeln, dass wir endlich mal weitermachen sollen. Da kam so ein bisschen so das Gefühl der Mannschaft auch rüber, dass ihr da wirklich so als Jury auch nicht nur einfach zusammensitzt und mal ein paar Spiele bewertet. Darum die Frage, wie stimmungsmäßig ist das wirklich bei euch? Seid ihr oft zusammen? Lacht ihr viel? Seid ihr auch befreundet irgendwo? Oder seid ihr da eher so Einzelgänger, die sich einmal im Jahr treffen, um Spiele zusammen zu bewerten?
Also ich glaube, Einzelgänger sind wir von Natur aus schon mal nicht, weil sonst hätten wir das falsche Hobby. Du brauchst ja, also irgendwie musst du in dem Hobby ja schon bereit sein, rauszugehen, dich mit Menschen zu treffen. Außer du spielst halt Solospiele, aber dann bist ja jetzt auch nicht da irgendwie richtig bei dem, was wir machen wollen. Deswegen, wir sind auf jeden Fall gesellig und ja, wir spielen auch zusammen. Wir treffen uns also im Mai sowieso für die Nominierungsklausur, die jetzt eben gerade war, und in Berlin zur Preisverleihung, aber dann dazwischen halt auch noch in Essen natürlich, manchmal auch in Nürnberg, da fahren jetzt nicht alle hin, weil es halt teilweise auch sehr weit ist, und dann eben noch dreimal zu so außerordentlichen Versammlungen, nenne ich es jetzt mal, wo wir dann tatsächlich einfach ein Wochenende spielen. Das ist auch wirklich sehr hilfreich, weil es kommen dann teilweise in den privaten Runden irgendwelche Fragen auf. Wie wird das gespielt oder was passiert in der und der Situation? Und das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, wenn 14 Hardcore-Nerds oder 15, wenn der Stefan aus der Kinderspieljury auch noch mit dabei ist. Also wenn da 15 Hardcore-Nerds auf einem Haufen sitzen, wie viel man dann tatsächlich in so 2-3 Tagen an einem Wochenende mal ausprobieren, rausfiltern und spielen kann. Aber das soll eigentlich auch gar nicht mehr werden für meinen Geschmack. Weil sonst auch die Gefahr besteht, finde ich, dass du dich in deinen eigenen Echokammern so ein bisschen verstärkst. Viel wichtiger sind mir eigentlich wirklich die Eindrücke, die ich in meinen privaten Runden sammeln kann. Also was weiß ich, in der Schule, in der Spiel-AG oder ich gehe zu öffentlichen Treffs hier in der Nähe. Es kommen Freunde zu mir zu Besuch, Nachbarn manchmal, Familienfesten. Ich habe einen eigenen Spieletreff bei mir im Dorf. Letztes Jahr waren es so zwischen 70 und 80 verschiedene Leute, mit denen ich gespielt habe. Das track ich ja dann mit der BG-Stats-App auch immer mit. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten. Und es ist mir auch wichtig, dass die anderen das machen, weil nur dadurch kriegen wir halt eine möglichst große Stichprobe hin. weil es ja dann 14 Mal ungefähr die Anzahl der Partien ist. Mhm. Aber nee, wir spielen auf jeden Fall zusammen und natürlich, wenn man so hart und intensiv miteinander arbeitet, dann ist man auch befreundet. Also ich wüsste jetzt nicht, also es gibt natürlich auch teilweise Altersunterschiede oder so, wo man andere Interessen hat. Da würde ich jetzt nicht sagen, ich sehe uns irgendwie nächste Woche zusammen ins Kino gehen oder so. Aber alles auf einer total freundschaftlichen Basis. Und natürlich geht's gerade jetzt in der Mai-Klausur auch hart zur Sache. Aber, und das ist halt das Tolle an der Arbeit, immer auf einer sachlichen Ebene. Also es wird eigentlich, außer es rutscht mal was raus, das soll vielleicht auch schon mal passiert sein, jetzt aber nichts Beleidigendes, sondern dass man halt irgendwie sagt, das finde ich jetzt aber total Quatsch, was du sagst, und der andere nimmt es jetzt ein bisschen zu persönlich oder so. Das kann man aber eigentlich dann auch immer schnell wieder ausräumen. Aber da wird halt einfach hart mit Argumenten gefochten und da darf man dann auch nicht allzu nett sein, wenn man vielleicht seine Favoriten da durchbringen will. Aber im Endeffekt alles sehr respektvoll und deswegen macht die Arbeit da auch so sehr Spaß.
Sehr cool. Ja, es sind 571 Brettspiele. Das ist eine neue Rekordzahl. Das wird zumindest auch so im Video erwähnt. 14% Anstieg zum Vorjahr. Dann gab es aber auch einen Satz, der mich aufhorchen lassen hat. Es gibt kein Jurymitglied, das alle Spiele spielt. Wie viele spielt ihr denn da so tatsächlich von? Also wie groß ist da die Aufteilung?
Kann ich dir sogar gar nicht so ganz genau sagen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel andere Tätigkeit du im Verein noch zu erledigen hast. Also wenn du jetzt irgendwie im Vorstand bist, hast du ja noch ganz viel organisatorische Sachen, vereinsrechtlich und so weiter. Da spielst du dann vielleicht nicht ganz so viel. Ich bin jetzt letztes Jahr, also im Schnitt sind es aber immer so mindestens 150 bis 170 mindestens. Ich bin jetzt dieses Jahr so auf ungefähr 280 gekommen, also fast 300. Aber das schaffst du einfach, also schlicht und ergreifend nicht mehr. Als ich angefangen habe, ging das gerade noch so. Da behaupte ich mal, habe ich fast alles gespielt. Es ist jetzt aber nicht so, ich habe mir nämlich extra die Arbeit gemacht, ich habe mir noch schnell eine Liste gemacht. Ich will ja eigentlich nicht über Spiele sprechen, die es nicht geschafft haben. So, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen unfair, aber ich finde, das sind jetzt hier alles, bis auf ein, zwei Beispiele, da kann ich ja gleich noch sagen, die fand ich aber wirklich schlecht. Aber mal Beispiele geben, warum man teilweise Spiele vielleicht nur einmal spielt und dann halt einfach klar ist, das ist nichts für das, was wir suchen. Wir suchen ja so ungefähr die 10 besten Prozent ungefähr eines Jahrgangs, über die wir dann diskutieren können am Ende. Und bei manchen ist halt nach einer Partie einfach klar, das gehört nicht dazu. Zum Beispiel, und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ich habe halt gemerkt, das ist nichts für das, was wir suchen. Stupor Mundi von Pegasus Spiele. Da habe ich halt nach einer Partie gemerkt, also ich spiele das jetzt hier mit drei Leuten, die wirklich viel mit mir spielen. Mhm. Wir haben fast 3 Stunden gebraucht und hatten viele Nachfragen. So, ich glaube nicht, dass ich das nochmal in einer anderen Runde irgendwie ausprobieren muss, um zu merken, das ist einfach drüber. Mhm. Oder Steinreich von Lookout. Da muss ich sagen, das ist jetzt schon eher so passiert, weil das Material zum Beispiel eine Schwäche hatte, fand ich. Das ist so ein Spiel, da musst du in der Höhle so Steinchen legen und so Pappsteinchen und du verlierst einfach irgendwann so krass den Überblick, dass du einfach nicht mehr schnallst, wo kann ich jetzt noch Aktionen auslösen, weil du versuchst dann da quasi so Verbindungen, nennen wir es mal, herzustellen und irgendwann siehst du es einfach nicht mehr. Mhm. Und das Spiel hat sogar noch vorgeschlagen, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, wie es in der Anleitung stand, aber zum Beispiel, ja, wenn der andere einen Fehler macht, sag's ihm noch nicht, weil dann kannst du quasi gleich sagen, Edge Badge, ich klau dir das jetzt. Das fand ich auch einfach vom, also was soll das denn? Sowas wird auch keiner mehr spielen. So, das habe ich halt auch nicht weitergespielt. Das war dann für mich auch klar, das wird nicht auf der Liste landen. Mafia, ich habe noch 3 Beispiele. Mafia von Treffel, das war ein, nennen wir es mal, Werwölfe-Klon, aber halt richtig schlecht. Also da hat keine der Fähigkeiten irgendwie Spaß gemacht. Sie haben mit so einer Krückenregel versucht, Leute im Spiel zu halten, dass halt dieser Fehler nicht passiert, dass du in der ersten Runde rausfliegst und guckst du 2 Stunden zu. Mhm. Aber das war einfach nicht geil. Sorry, das hat nicht gut funktioniert. Dann bei Huch gab's eins, Grab the Mic, ist ein bestimmt ein nettes Partyspiel. Da war halt so ein Plastikmikro drin und es hat quasi davon gelebt, dass du Leuten ein Lied vorsingst und die müssen erraten, um was geht's gerade. Mhm. Ja, das ist nett, aber es ist jetzt auch kein Partyspiel, wo ich sage, das hat das Niveau wie jetzt ein Top Ten oder irgendwie sowas, dass das da irgendwie eine Chance hat. Wir haben uns halt Lieder vorgesungen. Ja, also meine Güte.
Letztes Mal Singen ist sowieso so ein Thema, ne? Da muss nochmal eine Hürde mehr irgendwo genommen werden.
Also auch noch dazu, genau. Letztes Beispiel, Flossen weg, das war auf Deutsch bei Funbot, Korea Board Games war das, glaube ich, im Original. Das war eigentlich eine total süße Idee. Du hast, nennen wir es mal, mit Fingern Twister gespielt. Also da lagen lauter so Pinguinkarten rum und du musst dir die halt irgendwie schnappen, aber darfst halt deine Finger nicht runternehmen und wenn du doch, dann verlierst du die Karte wieder. Ja, das war auch ein netter Gag, aber es war halt quasi Twister mit Fingern spielen. Das muss ich jetzt auch nicht noch 10 Mal in 5 verschiedenen Runden spielen, um halt zu wissen, das passt da jetzt irgendwie nicht zu dem, was wir suchen. Und da könnte ich dir jetzt halt eben noch 50 bis 100 weitere nennen, weil sorry, bei 470 Spielen sind halt auch einfach viele solcher Spiele dabei. Die sind nett, aber man erkennt halt schnell, ist wahrscheinlich nicht die Top 10. Es hat jetzt ja nichts damit zu tun, wie ich das gespielt habe. Und das entscheidet halt aber jeder für sich. Und dann haben wir so interne Liste und da ist ja eingetragen, wer was hat. Und dann gucken wir halt schon, dass halt dann vielleicht 3, 4 Leute jedes Spiel irgendwie mal ausprobiert haben im Bestfall. Und dann ergibt sich halt wie bei so einem Venn-Diagramm, ne, mit so Kreisen, die sich schneiden, ergibt sich halt schon eine sehr große Mittelschnittmenge. Und an den Rändern probieren halt dann nicht alle diese Spiele 100 Mal aus. Sorry, aber dafür habe ich tatsächlich die Zeit dann auch nicht. Ich behaupte aber trotzdem mal, weil ich ja eben eng mit denen zusammenarbeite seit ein paar Jahren, kann ich das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Da ist noch ein sehr großer Sachverstand um mich rum. Und wenn mir jetzt halt jemand von den anderen 13 sagt, also hör mal, das ist so eins dieser Spiele, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das dann schon stimmt. Und wie gesagt, wenn halt eine gewisse Menge, 3, 4, 5 Leute das gemacht haben, dann müssen jetzt nicht die anderen 14 das noch machen. 2 kurze Punkte noch. Das ist auch wichtig, finde ich, für die Verlage. Wir wollen ja auch nicht jedem Verlag immer 14 Kopien irgendwie abverlangen müssen. Es ist auch, finde ich, gerade im Sinne der kleinen Verlage auch gut, wenn man halt erstmal jetzt in einer kleinen Gruppe guckt, ist das was, bevor dann halt alle 14 das Spiel zum Beispiel anfragen. Und letzter Punkt, wir leben ja echt auch nicht im luftleeren Raum. Also wir sind ja tatsächlich, habe ich vorhin schon gesagt, auch als Spiele-Nerds. Ja. Wir folgen alle auch die Bubble und gehen auf Messen. Es müsste jetzt, kann auch hochmütige Überschätzung sein, aber es müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn in der Bubble irgendwas seit Monaten der Kracher ist und dann haben wir es irgendwie übersehen. Weiß ich nicht, ob das passiert. Vielleicht verpassen wir dadurch ganz minimale Chance eine Perle, die halt aber sonst auch keiner mitgekriegt hat. Das kann möglicherweise passieren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir, weil wir halt eben solche Spiele, wie ich sie gerade zum Teil vorgestellt habe, nur einmal spielen, jetzt das nächste Spiel des Jahres übersehen haben.
Ich denke auch, da die Liste, es ist mit guten Spielen gestückt auf jeden Fall. Ich will nicht behaupten, ich habe sie alle gespielt, diese 500 Spiele, aber was da so auf der Liste ist, das lässt sich auf jeden Fall schon mal sehen. Ein Titel, den haben wir ja persönlich auch gespielt, wo ich dann danach gesagt habe, der könnte es sein, ne Daniel?
Ja, es hat mich ja wirklich überrascht. Dito, ich habe es jetzt auch hier zu Hause schon einige Male gespielt tatsächlich, weil es kommt in der ganzen Familie sehr gut an, vor allem auch bei der Tochter irgendwie kurz vor 9, in 2 Tagen ist es soweit. Ja, da richtig Spaß dran und ja, also finde ich einen coolen Titel und das ist so die Kategorie Partyspiel, die mir auch Spaß macht, also die dann gerne diesen Award auch verdient hat.
Ja. Das ist zum Beispiel auch, vielleicht noch 2 Sätze dazu, das ist zum Beispiel auch deswegen so ein tolles Partyspiel, finde ich. Und das ist oft so ein Aspekt, der irgendwie in der Berichterstattung vergessen wird. Da geht es dann oft nur so, Wiederspielreizmaterial irgendwie ist toll. Aber es ist ja dann doch noch in irgendwie, ich mache jetzt halt Airquotes, ein Kulturpreis quasi. Also es soll ja irgendwie schon noch ein bisschen was mit drinstecken. Und das, finde ich, hat halt Dito zum Beispiel. Ich finde das mechanisch nämlich ehrlich gesagt gar nicht so elegant. Habe ich schon auch bei uns im Spiel des Jahres Podcast gesagt. Am Schluss habe ich fast noch keine Runde erlebt, die irgendwie smooth aufgelöst wird, weil immer sagt dann irgendwie einer, ich habe aber übrigens das ist das so ähnlich? Und dann alle so, nee, aber jetzt wissen wir schon, was du da aufgeschrieben hast. Das darfst du uns eigentlich noch gar nicht sagen. Dann kommt man durcheinander. Und also es ist nicht so ganz so smooth, aber das Tolle bei Dito, finde ich tatsächlich, ist, dass ich Leute kennenlerne. Und zwar auf einer Ebene, also ich komme so ein bisschen in Gespräche. Wir hatten zum Beispiel letztens halt was gerne kaputt geht. Und dann hat halt einer Beziehung aufgeschrieben. Alle so Gläser, so normales Zeug in einer Beziehung. Und dann so, okay, krass, warum schreibst du jetzt da sowas drauf? Oder auch was ganz Profanes, typisch deutsche männliche Vornamen. Man konnte schon so ein bisschen erkennen, wer in welcher Generation da gerade im Tisch mitspielt. Weil da gab es dann natürlich so Stefan, Michael, Florian, aber es gab auch den Horst, den Dieter und den Hans oder so. Und über sowas kommt man halt in jetzt nicht super diepe, aber halt in Gespräche. Und das finde ich schon cool, wenn ein Spiel das schafft, dass es irgendwie Leute zusammenbringt. Im besten Fall ja sogar noch Leute, die sich vorher noch gar nicht so richtig gekannt haben.
Ich finde es auch gut, bei uns hat es so ein richtiges Klischee aufgedeckt, dieses Männer-Frauen-Klischee. Wir hatten das mit Lukas von Game Factory gespielt und Jacqueline, die ja auch Teil dieses Podcasts hier ist, und die Frage war, was man mit geschlossenen Augen macht, und drei haben es nicht geschrieben, aber eine hat gesagt küssen und da kam kein Mann drauf.
Ja, genau, sowas meine ich. Das macht ja das Spiel echt super.
Ja, Spielreiz hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Was ist denn dieses Spielreiz überhaupt so ganz genau? Das ist so, ein Spielreiz, soll dieser Spielreiz so groß sein, dass ich immer wieder Bock auf das Spiel habe? Oder wie definiert sich dieses Spielreiz? Das ist ja das Wichtigste irgendwie gefühlt, was Harald da im Video gesagt hast. Also, wie definiert man diesen Spielreiz, um zu entscheiden, das sind jetzt wirklich die drei Spiele aus der Longlist, die da hingekommen sind dann?
Ja, gar nicht so einfach natürlich. Ist halt eine sehr subjektive Sache. Ich kann dir da jetzt nicht eine Bucketlist geben und dann sagen, wenn ich die 5 Punkte abgehakt habe, dann ist da irgendwie groß Spielreiz dabei. Es ist ja auch einfach für jeden halt, wie gesagt, individuell. Ich kann halt nur, oder wir können nur als Jury versuchen, eine möglichst große Schnittmenge irgendwie rauszufiltern, wo wir sagen, damit kriegen wir irgendwie 80-85% oder so an den Tisch, weil es ihnen Spaß macht. Und das kann halt alles Mögliche sein. Es kann einfach ein super cooler, innovativer Mechanismus sein, wo du halt sagst, das ist ja super genial, habe ich vorher noch nie gesehen, wie, was weiß ich, beispielsweise Deckbuilding zum ersten Mal bei Dominion oder so. Oder es ist einfach ein super krasses Erlebnis, wo du sagst, da ist jetzt mechanisch irgendwie gar nicht so viel Neues passiert, aber ich werde mich in 2-3 Jahren noch an Partien erinnern, die ich in diesem Spiel hatte, weil da ist irgendwie was passiert, das hat das mit mir gemacht. Mhm. Kann auf einer kulturellen Ebene irgendwie wichtig sein. Da finde ich Moon Colony Bloodbath zum Beispiel dieses Jahr einfach mega, weil es einfach eine totale Gesellschaftssatire ist. Unabhängig von dem Spiel jetzt, die quasi kritisiert, wie blind wir manchmal halt einfach gläubig der Technik zum Beispiel hinterherrennen. Oder Klimawandel könnten wir jetzt ja auch nennen. Wir wissen eigentlich, es wird alles schief gehen. Wir müssten mal was tun, aber wir sagen, ja, scheiß drauf. Wir machen einfach mal weiter und wundern uns dann, dass uns auf einmal die Leute alle wegsterben. Das kritisiert dieses Spiel zum Beispiel super. Also irgendwas Gesellschaftsrelevantes kann es sein. Es kann halt aber auch schlicht und ergreifend der Spaß sein. Wenn halt vielleicht nicht viel Spiel dahinter ist. Sagen wir mal Flip 7 letztes Jahr. Kann ich vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, ey, da ist jetzt nicht viel Spiel, da ist meine Vielspielerehre gekränkt ein wenig, dass mir jetzt sowas hier vorgesetzt wird. Ja, aber was soll ich sagen? Bei 85%, sagen wir jetzt mal, anekdotischer Mittelschätzwert, ne, habe ich jetzt nie Statistik geführt, aber bei 85% hat das Ding halt einfach Emotionen ausgelöst. Und die haben gelacht und die haben da eine halbe Stunde bis eine Stunde Spaß gehabt. Leute, die vorbeigekommen sind, haben gesagt, ach, kann ich auch noch mitspielen? Ja, was soll ich da jetzt Gatekeeper sein und sagen, ja, aber da ist ja irgendwie nie so viel Spiel dahinter, den Spaß dürft ihr jetzt nicht haben. Und dann schaffen es halt auch solche Spiele mal auf die Liste. Wichtig ist, finde ich persönlich, will ich jetzt auch irgendwie nicht immer dazu sagen, also das ist jetzt dann hoffentlich, denke ich, klar, wir sind 14 ja. Personen, es ist eigentlich immer meine Meinung, die ich äußere. Es gibt wenig Sachen, die wir als Jury sagen, das steht dann zum Beispiel halt in den Begründungen in unserer Broschüre, aber ich persönlich finde, so eine Liste muss auch irgendwie abdecken, was es so gibt im Spielebereich und versuchen, möglichst viele Leute glücklich zu machen, dass wir halt für jeden und für jede irgendwie einen Anreiz auf der Liste haben. Ja. Und sowas kann dann natürlich auch mal eine Rolle spielen. Also, dass man sagt, ich will da irgendwas gegeneinander gewichten oder so, damit das irgendwie so ein bisschen runder ist als Gesamtpaket.
Ja, da finde ich auch sehr spannend, dass es keine Ausschlusskriterien gibt, obwohl es Spiele gibt mit diesen schlechten Regeln, das Material, was nach 10-mal Spielen kaputt ist und falsche Altersangaben und. Fand ich sehr, sehr spannend, dass quasi solche Spiele dann trotzdem dieser gravierenden Mängel dann irgendwie auch noch weiterhin die Chance haben, das zu gewinnen.
Das ist halt dann immer die Frage, wie das jeder für sich selber bewertet. Ist mir das Spiel ansonsten wertvoll genug, innovativ genug, schwergewichtig genug, dass ich da quasi ein Auge zudrücken kann? Darfst halt auch nicht vergessen, Entschuldigung, ganz kurz noch, dann darfst du wieder.
Gerne.
Du darfst ja auch nicht vergessen, du sendest mit dem Preis ja auch irgendwie ein Signal in die Verlage rein. Ne? Also da hast du ja auch vielleicht eine gewisse Verantwortung gegenüber den Spielenden da draußen, wenn du halt den Verlagen nicht sagst, was einfach nicht gut war, könnte ja der Eindruck entstehen, cool, damit komme ich durch und habe trotzdem Erfolg und dann schaffen es halt vielleicht tatsächlich manchmal eigentlich ziemlich gute Spiele nicht da drauf. Deswegen hat Harald das, glaube ich, auch nochmal so betont dieses Jahr, weil halt dann einfach das an einer anderen Stelle, zum Beispiel in der Redaktion halt vermurkst worden ist.
Ja.
Material hält nicht, Regel ist nicht verständlich, irgendwie so Zeug.
Ja, spannend. Cozy Sticker will mich auch so ein bisschen überrascht, weil es ja irgendwie nur 20 Mal spielbar ist, glaube ich. Ne? 10 Mal pro Seite, auf der man dann zukleben kann. Fand ich auch witzig, dass quasi Wiederspielwert nicht so richtig Teil dieses Spielreizes dann am Ende ausmacht. Oder ja.
Ich bin mal gemein.
Ja, gerne.
Ich gebe dir 15 Sekunden und du drehst dich um und nimmst ein Spiel aus deinem Schrank, was du 20 Mal gespielt hast. Los geht's.
Und deine Hosine Tempore, lass das.
Warte, Andor, hier, da ist es.
Okay, aber ich denke, you get my point. Also 20 Mal spielen ist für die meisten Leute, die sich ein Spiel des Jahres holen, schon echt viel. Ja. Aber ich sehe natürlich, klar, man kann sagen, das ist irgendwann aufgebraucht, ja. Verstehe schon den Punkt.
Ja, ich hätte jetzt, dass ich noch mehr nennen können, This War of Mine auch, die Tempore ist auch richtig. Ja, es sind so ein paar Spiele, die ich sehr, sehr oft gespielt habe. Aber ja, hat natürlich trotzdem irgendwo seinen Reiz. Und wenn man mal auf Instagram geguckt hat und YouTube und sonst wo, das Spiel kam einfach überall vor. Ne? Das ist, hat also schon Wellen geschlagen. Hast du es gespielt, Daniel?
Ich habe so ein Demo-Pack gespielt, was Asmodee mal rumgeschickt hat. Das war, hatte man ganz guten Einblick darauf gegeben, was das Spiel am Ende kann. Das ist wirklich cool und ich habe es ja auch im Video als eins meiner Favoriten erwähnt. Mhm. Cozy Sticker will. Ich sehe auch den Punkt ähnlich, dieses 20 Mal spielen. Die Kritik habe ich auch heute viel gelesen. Sehe ich da aber ganz ähnlich wie Nico, dass die meisten damit auskommen. Und ich habe in meinem Video gesagt, der rote Pöppel ist für die Familie, die irgendwie blind Spiele kaufen will. Und auch für die ist das, glaube ich, cool. Also wenn meine Kritik da entsprechen sollte, ist das auch für die Familie, die das zu Weihnachten verschenkt, die Tante, die das den Enkeln schenkt oder Neffen, Nichten, für die ist das auch cool. Und 20 Mal spielen, das ist schon okay. Das muss man erstmal hinkriegen, auch als nicht Hardcore-Spiele-Familie.
Ja. Ja, oder als Nicht-Hardcore-Spiele-WG oder Pärchen, was einfach zusammenlebt oder so. Das ist nämlich auch immer so ein gern gemachtes Missverständnis noch. Das unterstelle ich dir jetzt gar nicht. Du hast es, glaube ich, schon richtig gemeint. Aber es ist halt eben nicht der Familienspielpreis. Das wird ja immer gern behauptet. Außerdem wüsste ich ehrlich gesagt heutzutage nicht mehr, wie definiere ich eigentlich eine Familie. Das ist schon ein bisschen kartoffelmäßig zu sagen, es sind zwei Eltern und zwei Kinder, am besten noch Jung und Mädchen. Lebensverhältnisse sehen heute ganz, ganz, ganz anders aus. Deswegen fand ich persönlich jetzt Skytheme auch nicht so überraschend als Spiel des Jahres, weil wenn man sich die Statistiken anguckt, ich glaube, die meisten Leute leben alleine oder höchstens zu zweit tatsächlich. Aber das wollte ich quasi nur noch mal kurz richtig stellen sozusagen. Es soll am besten ein Preis für viele sein oder für alle am besten natürlich, das werden wir nicht ganz schaffen, aber für viele und halt eben nicht nur für Familien. Auch für Familien, aber halt nicht nur.
Ja, die Kritik, das habe ich auch in den Kommentaren sehr, sehr oft gelesen und da wurde euer Verein noch sehr, sehr hart verteidigt von unserer Community und das wahrscheinlich auch zu Recht. Ich habe es sehr provokant, das habe ich aber auch eingangs gesagt, das mache ich ganz gerne, geäußert und für mich ist halt dieser rote Pöppel einfach immer ein Indiz dafür, hey, das ist ein cooles Spiel, das kann ich, ohne dass ich mich selber mit Spielen auskenne, gut verschenken und ich nehme das blind mit und damit ist derjenige, den ich damit beschenken will, in welchem Verhältnis ich auch immer zu ihm stehe, immer glücklich. Und da ist Skyteam für mich so eine Ausnahme gewesen, dass so ein reines Zweispielerspiel ist in dem Punkt schwierig. Also ich kann halt auch ein Azul, was gewonnen hat, zu zweit und zu viert und zu dritt und in jeder Konstellation richtig gut spielen, ein Skyteam aber eben nicht. Und da bin ich immer zwingend gezwungen, die zweite Person dabei zu haben und so als dieses reine Spiel des Jahres, wie ich es für mich wahrscheinlich überwiegend definiere, den Punkt sehe ich dabei Skyteam eben nicht. Das ist ein grandioses Spiel, habe ich auch gesagt. Hätte ich auch eher als Kennerspiel gesehen, als normales Spiel des Jahres.
Wäre ja jetzt Quatsch abzustreiten, dass das natürlich auch irgendwie damals in den Sitzungen irgendwie eine Rolle gespielt hat. Logischerweise werden so Dinge dann bei uns auch diskutiert. Ja, es war so ein Mittelding zwischen Familie, jetzt sage ich auch schon Familie, zwischen Rot und Anthrazit.
Danke,
yes. Ja, ist auch schön. Ja. ist halt so ein Grenzgänger. Ich glaube, es hat für mich persönlich hat damals bei Skyteam dafür gesprochen, dass es halt diese unterschiedlichen Flughäfen dabei hat. Ne? Du konntest ja wirklich starten mit dem Flughafen, dann musst du im Prinzip nur gerade ausfliegen und die anderen Flugzeuge wegfunken und dann wird das halt so graduell schwieriger und keiner zwingt dich ja, die ganz schweren roten und schwarzen Dinger da zu spielen. Dann bleibst du halt für immer bei grün und gelb. Hindert dich ja keiner dran. Und klar wurde diskutiert, wie ist das mit einem Zwei-Personen-Spiel. Mir persönlich hat halt bei Skyteam sehr toll gefallen. Es ist halt echt was super Modernes, was ich so noch nicht kannte. Und dann ist halt das vielleicht so ein Vertreter gewesen, wo man sagt, das ist vielleicht ein Risiko zu sagen, wir empfehlen oder wir zeichnen was aus, was lediglich für zwei Spielen ist. Ja. Aber es ist halt einfach so ein cooles Spiel, dass wirklich eigentlich mal jeder sehen sollte, ey, guck mal, sowas können moderne Brettspiele. Wo halt dann vielleicht mehr dieses kulturell in die Gewichtung gekommen ist, wo man halt einfach mal zeigen will, was hat unser Hobby drauf. Und dann kann halt auch das anscheinend eine Mehrheit für sich vereinen, weil sonst hätte es ja nicht gewonnen. Das ist, ja, wie gesagt, es ist immer multikausal. Deswegen kann ich auch nicht so harte Kriterien sagen. Es ist bei jedem Spiel wirklich eine Einzelfallentscheidung. Und da muss jeder und jeder in sich gehen und dann halt im entsprechenden Moment die Hand heben oder es nicht tun, beziehungsweise Kreuzchen machen ist es dann bei der Preisverleihung. Ja.
Was mich interessieren würde, weil es auch oft erwähnt wurde in dem Jahr, ob E-Mission da eine Rolle gespielt hat, weil man Skyteam unbedingt auszeichnen wollte und E-Mission als das, was du ja eben auch angesprochen hast, als Thema, was einfach sehr präsent ist und auch richtig gut ist, aber als Spiel nicht so geil ist, ehrlicherweise, also finde ich.
Die einen sagen so.
Ja, genau. Hat das eine Rolle gespielt? Also, dass man sagen wollte, okay, es gibt einfach dieses Jahr zwei so krasse Spiele, wir müssen jetzt eins in die rote Kategorie zwängen?
Nee, das spielt tatsächlich gar keine Rolle. Wie gesagt, manchmal müssen wir überlegen, einfach für jedes Spiel per se, ist das jetzt Rot oder Anthrazit? Aber da liegt die Antwort tatsächlich am Tisch. Also das macht auch keiner bei uns taktisch irgendwie, da wird nichts rumgeschoben, sondern wir diskutieren das ganze Jahr über, also bei den meisten Spielen ist es ja auch irgendwie eindeutig, aber sagen wir mal bei 5, 6, 7 Spielen im Jahr ist es halt nicht so ganz eindeutig und die probieren wir halt einfach intensiv aus. Und dann, wie gesagt, liegt die Wahrheit am Tisch. Also wenn ich halt einfach merke, dass meine Nachbarn, die dreimal im Jahr ein Spiel spielen, da halt wirklich nicht gut reinkommen und ich muss denen halt noch 5-mal irgendeine Regel nochmal erklären. Und ich stelle mir dann vor, vielleicht probiere ich das auch sogar aus, manchmal mache ich das, ich stelle mir vor, die kriegen die Anleitung, lesen das selber und lernen das selber. Und du siehst dann, da passieren lauter Spielfehler, dann ist es halt vielleicht eher was für Leute mit ein bisschen Erfahrung. Dann ist es halt im Anthrazitenbereich. Oder es werden vielleicht im Ablauf gerne Sachen vergessen, also nicht mal nur verstanden, aber es ist halt so kleinteilig. Du hast wieder vergessen, am Ende der Runde den Marker da zu bewegen oder irgendwie solche Sachen. Es kann manchmal an Kleinigkeiten liegen, wo du halt aber merkst, du brauchst quasi eine Spielerfahrung. Du musst diese Kulturtechnik spielen irgendwie schon so ein bisschen drauf haben. Wo ich halt einfach weiß, wenn ich das jetzt Leuten empfehle, die das nicht haben, die werden gefrustet sein. Oder die werden dann davor sitzen und sagen, boah, diese Anleitung, ey, mir platzt der Kopf. Und dann habe ich einfach meinen Auftrag als Juror verfehlt, weil ich wollte den Leuten ja eine Empfehlung geben, dass sie eine gute Zeit haben und hoffentlich das nächste Mal noch ein bisschen mehr Lust auf Spielen haben. Und dann landet das halt bei Anthrazit. Wenn andere Gründe dafür sprechen, dass es halt ein super leichter Einstieg ist, dass vielleicht, das ist auch immer so ein Ding, nicht so viele Geheiminformationen da sind, das darf schon mal sein, aber vielleicht nicht so ganz gewichtig, dass man im Notfall sich gegenseitig helfen kann beim Einstieg, dass es vielleicht so eine Art Tutorial gibt oder so. Das sind alles so Sachen, die können dann dafür sprechen, dass es rot ist. Und das wird wirklich, kann man jetzt glauben oder nicht, es wird wirklich für jedes Spiel einzeln entschieden. Und dann ist halt die Liste, wie sie ist, und dann müssen wir daraus dann irgendwie Nominierte finden oder halt was wegstreichen oder wie auch immer. Es gibt keine taktische Verschiebung oder sowas. Das macht keiner.
Gut. Ja, ich habe noch so ein paar Fragen auch zum Thema Jury. Wir haben 14 Jurymitglieder, wenn ich das richtig im Kopf habe, aktuell.
Ja, für Rot und Anthrazit, genau. Und dann haben wir noch den 15., der Stefan, der ist nur in der Kinderspieljury, wo der Christoph und die Joja auch noch mit drin sind. Also wir haben quasi 15 Vereinsmitglieder. Mhm. Und davon ist der Stefan nur in der Kinderjury. Christoph und Jo sind in allen drei Jurys. Mhm. Und dann sind nochmal 12 quasi nur in Rot und Anthrazit.
Und dann gibt's noch irgendwie Pädagogen, die da unterstützen, ne, für das
Kinderspiel. Genau, es sind 4 Beiräte, nur Beiräte,
ja. Genau. Aber konkret.
Vielleicht noch, die sind keine Vereinsmitglieder. Das ist dann da der Unterschied. Die sitzen zwar in der Jury und stimmen mit ab, aber halt nicht bei diesen ganzen vereinsrechtlichen Sachen. Entlastung des Vorstands, Terminplanung, was weiß ich, das machen die halt dann nicht mit.
Okay. Wie wird man überhaupt Jurymitglied? Bewirbt man sich da? Wird man berufen? Gibt's einen Auswahlprozess? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, wir sind ja auch viel Spieler, haben bestimmt auch eine Meinung zu Brettspielen. Du hast auch irgendwo mal angefangen. So, wie ist das so, dass man da vielleicht auch Leute, die Interesse haben, mitzumachen, aber wissen es gar nicht? So.
Ja, also bewerben funktioniert leider nicht, muss ich sagen. Das kann man jetzt auch kritisieren oder gibt es ja auch verschiedene Meinungen dazu, können wir auch gerne gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber es ist prinzipiell jetzt erstmal so, dass die jetzt bestehende Jury irgendwie auf dich aufmerksam werden muss, was sie, würde ich mal behaupten, wenn du die Kriterien, die ich dir gleich nenne, erfüllst, tun wird, weil wir eben alle auch die Szene verfolgen, weil wir auch alle Spiele-Nerds sind. Mhm. Also du solltest halt relativ regelmäßig schon über einen gewissen Zeitraum irgendwie Spielekritiken veröffentlicht haben. Was weiß ich, also ich glaube, der früheste Fall, der mir irgendwie bekannt ist, war nach 3 Jahren oder sowas. Bei mir waren es, glaube ich, 5,5 Jahre oder so, bis ich gefragt worden bin. Mhm. Wie gesagt, relativ regelmäßig und halt auch Kritiken. Eine Kritik heißt, dass du dich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Spiel auseinandersetzt. Und auseinandersetzen heißt halt nicht, so gerne ich die auch manchmal gucke, weil ich sehen will, was in Spielen drin ist, da ist halt irgendwie ein Unboxing zu machen oder so. Das ist halt keine Spielkritik. Ja. Aber wenn du dich eben mit dem Spiel auseinandersetzt und dann halt sinnvoll deine Meinung formulieren kannst über einen gewissen Zeitraum hin, und es wird gerade jemand gebraucht, das ist ja auch nicht immer gesagt irgendwie, dann kann es halt sein, dass du gefragt wirst. Und dann gibt's so eine Art, wenn du dir, also du kriegst dann erstmal kurz Bedenkzeit, weil es wird dann halt schon gesagt, ja, du weißt, was das bedeutet, so und so viel spielen und viel Freizeit und so viel Vereinstermine gibt's da. Dann hast du ein paar Tage Zeit, dir das zu überlegen und dann hast du auch nochmal ein Gespräch mit dem Vorstand. Die wollen dann halt auch einfach nur nochmal dich ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, ob du jetzt hier der Richtige bist, wirklich für den Verein. Mhm. Nicht mal so sehr persönlich oder so, da muss man halt einfach professionell miteinander arbeiten, auch wenn ich jetzt gerade alle mag, die da sind in der Jury. Sondern mit wem spielst du, wie oft spielst du, wie spielst du? Es kann ja zum Beispiel sein, dass du immer nur mit Senioren spielst, so möglicherweise. Du spielst im Monat 100 Spiele, aber immer beim Senioren Kaffeekränzchen. So, wir hätten ja gern halt schon eine Mischung, ne? Also zum Beispiel, das kann ich jetzt schon sagen, glaube ich, dass für mich damals, wenn ich das so in den Archiven nachlese, ein bisschen gesprochen hat, dass ich halt auch mit jüngeren Menschen spiele, dadurch, dass ich Lehrer bin und da damals gerade so ein bisschen ein Bedarf war, weil viele irgendwie dann ältere Kinder hatten in der Jury und nicht mehr so das Gefühl da war, wir spielen genug mit Jugendlichen zum Beispiel. Ja, sowas wird halt dann einfach geguckt. Und ja, wenn du dann das quasi auch überstehst, dann schlägt sich der Vorstand vor. Ganz wichtiges Kriterium natürlich halt, du musst unabhängig sein übrigens noch, fällt mir gerade ein. Also du darfst halt einfach nicht in Lohn und Brot für irgendeinen Verlag stehen, weil das ist natürlich compliance-mäßig. Ja. Überhaupt gar nicht. Wie willst du jemanden bewerten, von dem du bezahlt wirst? Das ja. funktioniert nicht. Ja, und wenn dann die Vereinsmitglieder in der Mehrheit für dich stimmen, dann bist du erstmal für 1 Jahr auf Probe aufgenommen. Dann stellst du quasi in der Vereinssitzung an diesem Nominierungswochenende, wenn der Jahrgang quasi vorbei ist, den Antrag, ich würde gern weitermachen. Mhm. Und dann ist das immer für 4 Jahre. Das ist dann auch nicht auf Lebenszeit oder so, sondern alle 4 Jahre. Das war bei mir dieses Jahr jetzt zum Beispiel so, musst du dann wieder den Rücknahmeauftrag sozusagen oder Antrag Rückaufnahmeantrag, so, musst du den stellen und dann muss halt wieder eine Mehrheit sagen, ist okay, du kannst weitermachen, du bist nach wie vor relevant und hast einen Überblick über den Jahrgang, machst sinnvolle Rezensionen und so weiter und so fort. Ansonsten bist du halt raus. Das kann auch außerordentlich passieren natürlich, wenn aus irgendwelchen Umständen sich dein Leben ändert. Wie bei Martin Klein zum Beispiel war das ja damals so, der dann Kinder gekriegt hat, ein Haus gebaut, der hat einfach gesagt, ich pack das nicht mehr so, ich... Ja. will nicht mehr, dann kannst du natürlich auch vorher raus, ist ja jetzt niemand verpflichtet. Ja, und wir haben leider so ein bisschen das Problem, wir wären gern ein bisschen diverser, also mittlerweile sind wir tatsächlich 5 Frauen auch in der Jury, aber man könnte sich ja auch zum Beispiel vorstellen, dass das Ganze jünger wird, dass es vielleicht irgendwie mit ein bisschen weniger deutschen Wurzeln alles abläuft, noch weiblicher wird, was weiß ich, vielleicht auch irgendwie trans oder halt, kann ich mir alles vorstellen, das Problem ist, nur, wir haben ein Problem, ist immer blöd formuliert, ich weiß. Alle, die betroffen sind, sagen jetzt, das ist kein Problem. Für mich persönlich ist es aber ein Dilemma. So, nennen wir es ein Dilemma. Wir haben eine sehr starke Marke, die halt sich bewährt hat. Und dafür brauchst du meiner Meinung nach, kann man mich auch gern argumentativ eines Besseren belehren, brauchst du meiner Meinung nach halt einfach Leute, die in der Lage sind, diese Kriterien zu erfüllen, die den Jahrgang überblicken und so weiter und so fort, die halt mit entsprechend vielen verschiedenen Leuten spielen. Und da sehen wir halt leider einfach niemanden, außer wir sind vielleicht auf dem Auge blind, das sage ich auch jedes Mal, dann gerne irgendwie jemand von uns Bescheid sagen. Wir sehen dann niemanden, der das halt quasi so gut ausfüllt, wie wir das bräuchten. Kann man auch sagen, dann lower halt die Standards oder denkt ihr irgendein anderes Modell aus. ist mir schon klar, aber das ist quasi meine innere Güteabwägung, die ich habe. Ich hätte es gern diverser, aber ich hätte es gern qualitativ genauso.
Mhm. Aber das ist jetzt nicht der Grund. Ja.
Ich wollte nur sagen, da sehe ich einfach gerade keinen Ausweg, aber das nervt mich selber, aber ich sehe ihn einfach nicht. Wie gesagt, deswegen nehmt gerne uns an die Hand. Ich bin irgendwie gerade blind dafür, vielleicht.
Ja, das wäre tatsächlich auch der nächste Punkt, den ich angesprochen hätte. 14 Mitglieder, 5 Frauen sind 35%. Bei 2,3% aller Autorinnen ist das auch der Grund, warum da so viele Frauen vielleicht auch mit drin sind oder dass es diverser sein soll, dass das ganze Brettspiel-Hobby auch nach außen vertreten vielleicht diverser wird, dass sich Frauen mehr bestärkt fühlen, vielleicht auch nicht als Jurymitglied unbedingt, aber eben in der Brettspielszene größer zu werden, eben als Autorin dann vielleicht, falls sie da Bock haben, um zu sehen, hey, da sind starke Frauen, die sind in dieser Jury. Warum kann ich denn nicht auch mit meinen Brettspielen stark vorne rangehen? So, weil mit 2,3% bei 500 Spielen, Witz. Das ist schon sehr wenig so.
Das ist nicht sehr wenig, das ist ein Witz. Ja. Sorry, sehe ich auch ganz genauso. Ich stehe nur vor dem gleichen Dilemma. Ich weiß nicht so genau, wie ich es irgendwie hinkriegen soll. Zum Beispiel, wenn wir den Spiel des Jahres Podcast, da haben wir jetzt schon seit vielen Folgen, wir hatten jetzt einmal einen Gast quasi, Andreas Becker, ansonsten hatten wir immer weibliche Gästinnen sozusagen. Da versuchen wir Sichtbarkeit zu schaffen. Beim Tag der Brettspielkritik hatten wir auch Gästinnen quasi, Vortragende, die dann da waren, die auch zum Thema Diversity und so weiter Vorträge gehalten haben, geschult haben, die Leute, die da waren.
Ja.
Wir haben auf jeden Fall in unserer Liste immer eine Markierung schon gleich. Also wenn jemand ein weibliches Spiel quasi bekommt von einer Autorin oder Flinterperson, wie auch immer, dann markieren wir das tatsächlich in der Tabelle, damit wir immer schon gleich sehen, so was ist die Prozentzahl, dass wir ein Bewusstsein dafür einfach haben. Und wir haben das natürlich auch wieder reflektiert jetzt an dem Wochenende, wo wir die Liste entschieden haben. Und wir finden das alle scheiße.
Ja.
Das kann ich nicht anders sagen. Also manchen ist es vielleicht ein bisschen egaler, die haben vielleicht ein bisschen mehr die Einstellung, ich will einfach, dass da ein gutes Spiel auf der Liste ist. Und haben jetzt nicht so unbedingt den Drang, das zu ändern, die sind aber auch nicht dagegen, das zu ändern. Ich gehöre schon zu der Fraktion, ehrlich gesagt, die das gerne irgendwie befördern würde. So, ich habe eine Frau, die ich liebe, ich habe eine Tochter, die ich liebe. Natürlich hätte ich gern, dass die irgendwie gleichberechtigt in dieser Welt leben können. Also versteht sich irgendwie von selber und für alle anderen Gruppen, die es irgendwie gibt, natürlich genauso. Es ist halt ein gewisser Zwiespalt. Zum Beispiel, man könnte jetzt überlegen, die Jury-Spiel des Jahres sponsert irgendwie ein Stipendium oder so. Ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen rum.
Gerne.
Wir geben jedes Jahr 3.000 Euro an irgendwie Nachwuchsautorinnen. Jetzt kommt die irgendwann mit einem richtig guten Spiel bei uns vorbei. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist halt alles so aus der Theorie raus. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass es durchaus Mitautorinnen gibt, die sagt, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unfair, weil ich hatte die Förderung nicht.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Aber es ist natürlich erstmal prinzipiell unfair, überhaupt gar nichts zu machen. Ich sehe den Konflikt total. Ne? Ich bin da innerlich zerrissen. Krieg's aber gerade nicht besser hin. Aber es ist auf jeden Fall, es ist virulent, sagen wir mal so in der Jury. Wir sind uns des Problems bewusst und die Mühlen mahlen vielleicht auch in einem deutschen Verein dann, auch wenn er was mit Spielen zu tun hat, langsam. Aber ich bin mir sicher, da ist irgendwie was in Bewegung und in 5 Jahren sieht das hoffentlich anders aus, auch wenn das quälend langer Zeitraum ist. Aber ich glaube, der Stein ist irgendwie generell in der Szene ins Rollen gekommen. Ich glaube, das wird sich hoffentlich alles schon noch ändern.
Ich denke auch. Mit Maren Hoffmann habt ihr auch immer eine Sprecherin, die Außenkommunikation sehr gut auch macht. Also vielleicht ist das ja auch nochmal ein Grund mehr, was Frauen dann motiviert oder diverse Menschen irgendwo dann da aktiver zu werden auch. Generell habt ihr da eine sehr gute Struktur, wie ich das gesehen habe. Ihr habt noch einen Schatzmeister und so weiter. Das wirkt alles sehr professionell. Wirkt alles sehr professionell. Ich habe es vorher so gar nicht irgendwie im Blick gehabt, wie krass strukturiert das da ist bei euch. Deswegen,
Wie gesagt, das ist halt ein deutscher Verein. Da gibt es ja rechtliche Vorgaben, was du halt haben musst. Ein Vorstand, ein Kassenprüfer, ein Kassenwart und so weiter und so fort.
Ja. Okay, eine Stelle ist mir noch hängen geblieben im Video. Da wurde gesagt, wir profitieren davon, dass der französische Markt immer mehr Spiele hier nach Deutschland bringt. Inwiefern profitieren wir davon? Es wurde, glaube ich, auch gesagt, die Spiele müssen deutsch sein also der Hauptteil des Spiels muss deutsch sein, um das Spiel zu verstehen. Heißt einfach, dass viele Spiele aus dem französischen Markt auf Deutsch irgendwie übersetzt werden und dann hier hinkommen? Oder gibt es auch noch andere Länder, die jetzt, sage ich mal, viel hier zu uns schicken, wo wir dann viel profitieren von den ganzen Spielen? Und wie ist der französische Markt da besser für uns, sage ich mal? Wie profitieren wir da sehr stark von?
Also ich glaube, das hat ja der Christoph ja hauptsächlich auf die Kinderspiele tatsächlich angewendet, aber ich finde, das kann man auch trotzdem generell für die anderen Spiele sagen. Ich finde es einfach immer wieder krass, das ist mir aber auch vor 10, 20 Jahren bei Filmen schon aufgefallen, dass Franzosen anscheinend irgendwie visuell tausendmal kreativer sind als wir Sauerkrautler hier. Das ist unfassbar, was die für Welten schaffen können. Also ich bin immer wieder weggehauen von den ganzen Illustrationen zum Beispiel oder halt dann eben im Kinderspielbereich, wie kreativ die auch sind, Probleme quasi zu lösen, um irgendeine Spielmechanik umzusetzen. Mechanisch ist da gar nicht so viel Unterschied zum deutschen Markt, würde ich sagen, aber halt eben diese Kreativität in der Ausstattung finde ich da schon einen wichtigen Punkt, und das Auge spielt halt einfach mit. So, das sieht halt einfach dann super aus. Aber es gibt natürlich auch viele amerikanische Verlage, Italien, also frag mal die ganzen Eurogamer, das heißt, die ganzen klingt so abwertend, aber frag mal Eurogamer, was für sie das wichtigste Land ist. Die werden wahrscheinlich Italien sagen, da kommen einfach sehr viele her. Tschechien hat auch eine große Community, glaube ich, eben durch Czech Games Edition zum Beispiel. Aber auch Nordeuropa, Lauter Pelit ist ein finnischer Verlag. Also du findest eigentlich mittlerweile überall Verlage. Jetzt zum Beispiel Dito, der Originalverlag, ist aus Indonesien. Das ist quasi das erste indonesische Spiel, was jetzt auch irgendwie auf einer Nominierungsliste gelandet ist.
Na cool.
Japan, ganz große Community. Also das hat sich wirklich mittlerweile, merkst du ja auch in der Begrifflichkeit, so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Ganz am Anfang war es ja German Game. Dann war es so ein bisschen Eurogame und Ameritrash gab es dann so als Gegensatz dazu. Und ich würde sagen, heute sind wir eigentlich in der Welt angekommen, da ist es einfach halt Board Gaming. Egal, wo du herkommst. So ist es. Brasilien gibt es auch eine große Community mittlerweile. Das Ritual ist ja, glaube ich, zum Beispiel von einem original brasilianischen Verlag. Also generell, man profitiert von Diversität. Ich finde das sehr schön, dass von überall her Einflüsse von außen kommen, sei es bei der Musik, sei es beim Essen, sei es bei den Kontakten, die ich mit Mitmenschen habe. Das darf gern bei den Spielen auch so sein.
Sehr cool. Ja, ich habe dann noch zu dem Kinderspiel des Jahrespreis, da ist mir so ein bisschen was aufgefallen. Da hat Harald Schraper ja auch irgendwie, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher gesagt, er ist auch begeisterter Videospieler. Wenn man jetzt mal guckt, was so nominiert ist.
Christoph Schlewinski, genau. Der hat gesagt, er hat eine Playstation.
Ja, Playstation, genau. Sowas. Aber wenn man mal so guckt, Bossfighters QR, Wilmot's Warehouse ist, glaube ich, auch irgendwie Brettspielumsetzung von einem Computerspiel, Toy Battle.
Aber das funktioniert ganz anders. Also das darfst du dir nicht so vorstellen. Das Computerspiel ist eher so wie Sokoban, falls das noch jemand kennt von früher. Hat nichts mit dem Brettspiel zu tun, außer dass es genauso ausschaut.
Okay, aber ist schon witzig, dass so dieses Jahr sehr viel, was so ein bisschen in die Videospielrichtung so eine Verbindung hätte jetzt. Metropolis ist, glaube ich, auch so ein bisschen SimCity, wirkt das so ein bisschen so.
Sieht so aus.
Ja. Ich ahne es gar nicht. Aber ist das jetzt so, kann man sagen, das ist so dieser Trend vielleicht auch dieses Jahr gewesen, dass man auch versucht, Leute dann, kannst du das vielleicht als Jurymitglied so ein bisschen bewerten, nicht jetzt für den Preis selbst, aber dass man versucht hat, vielleicht dieses Jahr sehr viel auch Videospieler so in das Hobby zu bringen. Kannst du da vielleicht mehr so einen Trend sehen oder so?
Also ich glaube, seitdem ich in der Jury bin und halt entsprechend fast alles irgendwie kennenlernen aus dem Jahrgang, würde ich fast sagen, das ist seit 2020 oder so schon immer so ein bisschen so gewesen. Ich hätte jetzt gefühlt, glaube ich, könnte ich gar nicht sagen, dass es dies Jahr extrem mehr wäre. Halt vielleicht ein bisschen ausgefeilter. Aber es gab ja zum Beispiel vorher schon Werwörter war mit einer App oder die ganzen Unlock-Sachen waren schon immer mit einer App. Ich kennt ja von Oink Games, das ist auch bestimmt schon 5, 6 Jahre alt, so ein Ninja-Katzenspiel. Da hat sich jeder mit so einem Gummiband sein Handy auf den Handrücken drauf geschnallt und du musst das ganz langsam aus der Mitte den Chip nehmen und wenn du dich zu viel bewegt hast, bist du als Ninja quasi aufgeflogen. Das ist bestimmt schon 5, 6 Jahre alt. Oder halt Detective war ja schon mal auf der Liste oder dieses Jahr Lightspeed Arena. Galaxy Trucker mit Zeitenmesser da schon, nee, nicht Galaxy Trucker, wie hieß es denn, Space Alert oder was, mit der CD. Also es war ja schon immer so oft multimedial. Mhm. Ich glaube, es ist halt einfach noch ein relativ neues Medium und Autorinnen und Autoren sind gern kreativ und probieren neue Sachen aus. Und dann probieren sie halt auch Zeug mit irgendwelchen Apps aus. Hier ist halt jetzt besonders toll, dass es einfach bei den Spielen, die wir da jetzt hatten, die Verwaltung so ein bisschen abnimmt. Also, dass es nicht das eigentliche Spielerlebnis ersetzt, sondern dass es halt für mich was abnimmt, was mich sonst vielleicht nerven würde. Also halt unterstützt quasi. Ja. Sonst müsste bei Bossfighters jetzt einer mit dran sitzen, der halt einfach wirklich den Boss immer spielt.
Ja.
Boah, weiß ich nicht, ob das so spannend wäre. Das will ja dann eh keiner machen.
Ja.
Und dann funktioniert es, finde ich, immer super. Ich meine, Hitstar ist auch eine App dabei, aber irgendwie muss ich halt die Musik abspielen.
Ja.
Es muss immer eine gute Ergänzung sein, so finde ich. Ich will trotzdem irgendwie schon noch ein Brettspiel spielen.
Ja. Was sagst du zu Brettspiel und App-Verknüpfung, Daniel?
Ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Die kleinen Alchemisten, die ja den Deutschen Kinderspielepreis gewonnen haben.
Mhm.
Da war es ja auch in der Kritik, dass ein Kinderspielpreis an ein Spiel geht, wo mein Kind wieder ein Tablet oder ein Handy in die Hand kriegt, um damit irgendwas zu machen. Aber das ist halt eine reine Unterstützung und das finde ich einfach großartig. Ich habe, glaube ich, das erste Spiel, was mir da einfällt, war Soviet Kitchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kam danach nur bei Lucky Duck Games irgendwie mit so Monstern als Kinderspiel raus.
Nee, das war auch in Hyper Games, das war Ungeheuer Hungrig oder so hieß das. Das war die Kinderversion quasi davon.
Ja, genau. Und das fand ich da auch schon klasse. Und das ist einfach so, wenn das Handy eine gute Unterstützung ist, finde ich super. Wenn irgendwie das meiste über das Handy abläuft, dann schreckt es mich irgendwie ab. Also bei Die kleinen Alchemisten, um bei dem Beispiel zu bleiben, scanne ich halt zwei Zutaten und sage mir, welcher Trank dabei rauskommt. Es macht einfach, das Spiel funktioniert erst dadurch, weil es jedes Mal mit dem neuen Spiel wieder die Zutaten andere Tränke brauen. Das heißt, wiederholt sich nicht, man kann sich nichts merken. Und der Rest, also du scannst einmal die Zutaten, gibst das weiter und dann fängst du halt an zu grübeln, welcher Trank kann was. Und das finde ich schon ganz cool.
Cool. Eine Frage, bevor ich in den letzten Block komme, vielleicht für heute noch. Nico, wie ist das mit der Auswertung? Habt ihr schon ein Ergebnis? Also weißt du schon, wer dann am Ende gewinnt? Oder habt ihr jetzt nur quasi die Nominierten festgelegt und irgendwann folgt dann das Ergebnis?
Ja, zweiteres. Also vielleicht ganz kurz, wie das Wochenende funktioniert. Jeder geht mit seiner Top 15 des Jahres so 9 bis 10 für Rot und 6 bis 7 für Anthrazit in das Wochenende rein. Mhm. Da haben wir natürlich ein bisschen Überschneidung, aber nicht alles. Das heißt, es sind immer so 40 bis 50 Spiele, 45 vielleicht sowas jedes Jahr. Und ihr habt ja durchgezählt wahrscheinlich, es sind, glaube ich, 21 immer auf der Liste. 6 Kinder, 6, 7 Kenner und dann nochmal so 9 Rot. Mhm. Das heißt, da muss ein bisschen was weg, so 25 Spiele. Und das müssen wir halt einfach ausdiskutieren. Du brauchst eine Mehrheit von mindestens 8 Stimmen, damit du in dem Prozess irgendwie weiterkommst.
Ja.
Und wenn wir dann so eine Liste haben, wo wir sagen, okay, das sind jetzt so 9 Spiele, die finden wir eigentlich schön repräsentativ, dann gucken wir nochmal in 9 Abstimmungen, was sind jetzt jeweils die 3 Nominierten.
Mhm.
Da weiß ich aber noch gar nichts, wie jetzt abgestimmt wird. Das passiert nämlich tatsächlich am Wahlsonntag, am Verleihungssonntag ist vormittags die Wahl. Also um 18 Uhr ist die Preisverleihung, um 10 bis 11 Uhr ungefähr, je nachdem, wie lange wir schlafen wollen, treffen wir uns dran. Ja, wir müssen ja dann noch Stellproben machen und sowas. Also der Sonntag ist dann schon immer noch voll. Aber irgendwann vormittags treffen wir uns zum Wählen. Ganz klassisch, Zettel, Kreuzchen machen, falten. Der Guido, unser Geschäftsführer, der quasi das ganze Verwaltungstechnische macht und die Verträge auch mit den Verlagen dann schließt und so, der wertet das dann aus.
Mhm.
Und dann sagt der Guido, wir haben ein Ergebnis. Oder halt nicht. Dann müssen wir nochmal einen zweiten Wahlgang machen. Dann fliegt normalerweise der Schwächste raus aus dem ersten Wahlgang. Dann ist halt nur noch eine Entscheidung zwischen 2. Und wenn nach 3 Wahlgängen dann immer noch unentschieden sein sollte, dann würde, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, laut unserer Satzung der Vorstand das entscheiden. Ist aber noch nie passiert tatsächlich. Mehrere Wahlgänge habe ich schon erlebt, aber noch nicht, dass es jetzt dann durch den Vorstand entschieden werden musste. Und deswegen kann ich dir wirklich tatsächlich noch gar nicht sagen, was da passiert, weil jetzt alle von uns 6 Wochen ungefähr Zeit haben, die Nominierten nochmal intensiv zu spielen. Und manchmal gibt's Jahre, da weißt du jetzt schon, also so wie wir uns jetzt unterhalten haben und so, also da werden die dafür sein. Ich selber finde es auch mega, sowas gibt's. Mhm. Aber es gibt durchaus Jahre auch, wo ich dieses Jahr zum Beispiel, muss ich sagen, ich muss sie echt einfach noch weiter ausprobieren. Ich kann noch nicht so genau meinen Finger draufsetzen. Ich habe es auch bei mir persönlich schon erlebt, dass sich in diesen 6 Wochen die Meinung nochmal geändert hat, weil dann wirklich nochmal neue Erkenntnisse im intensiven Spielen gekommen sind. Deswegen, also es ist nicht nur so ein leerer Spruch, weil ich jetzt irgendwie nichts verraten will oder so. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Und es kann auch wirklich sein, dass ich es bis zu diesem Sonntag 18 Uhr nicht weiß, weil ich mir das ist ein enger Fisch dieses Jahr und nur weiß halt, es gab einen Sieger.
Ja. Ja, cool. Dann können wir ja quasi in den spannenden Teil kommen.
Ja. Reicht die einfache Mehrheit oder habt ihr sowas wie 2/3 müssen für ein Spiel sein? Oder reicht wirklich ein Spiel?
Mehr. Also 8 von 14 Stimmen brauchst du. Ja. Was ja bei 3 Spielen aber auch nicht so leicht ist, wenn sich das ein bisschen verteilt.
Ja.
Dann können wir ja in den spannenden Teil kommen. Wenn du noch nicht weißt, wer gewonnen hat, dann können wir ja hier jetzt heute einmal eine Schätzung abgeben, was wir glauben, wer gewinnt. Wir halten es fest und gucken, wer am Ende recht hatte von uns. Vielleicht für die beiden Titel Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Ich denke, wir haben alle, vielleicht hast du schon Favoriten. Aber Daniel, du kannst gerne mal anfangen, wenn du willst.
Fangen wir mit dem Familienspielpreis an, also dem roten Wirbel. Also ich denke, es wird Cozy Sticker Will. Ich hoffe, es wird Dito. Und deswegen sage ich, es wird Dito.
Ich sage auch, es wird Dito als persönlichen Favoriten.
Ich kann nur sagen, dass bei Sticker Will das ein tolles Erlebnis ist, wo wir so ein bisschen gesellschaftskritisch auch ein bisschen was erleben. Dito bringt uns richtig schön zusammen und Morty Sorti ist so ein richtig schönes, rundes, sehr fehlerfrei gestaltetes Produkt, wo alles passt. Klassisches Brettspiel, wo du halt so die Leute glücklich machst, die halt vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen so sozialisiert worden sind mit Brettspielen, aber mir macht das auch total Spaß. Was davon muss ich mir tatsächlich noch entscheiden, aber das wären so jetzt die Pluspunkte von jedem Spiel erstmal.
Okay, ich höre keine feste Meinung hier. Kennerspiel des
Jahres. Ich hab's noch nicht.
Ja. Kennerspiel des Jahres. Hast du da was zu sagen, Daniel?
Da habe ich einiges zu sagen, weil ich habe nur ein Spiel davon bisher gespielt, nur das Rebirth. Und das ist auch in meinem Video, was ich zum Kennerspiel des Jahres gemacht habe, auch mein Favorit. Deswegen bleibe ich natürlich dabei.
Ja, ich glaube auch, dass es Rebirth wird von all dem, was ich von den anderen Spielen mitgenommen habe. Vielleicht so nochmal, um dann den Autoren da zu würdigen mit tausenden von Spielen, die er eh schon gemacht hat, nochmal so als großen Abschluss vielleicht. aber da hast du wahrscheinlich auch noch keine feste Meinung, nehme ich an.
Nee, tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht halt auch wieder ganz kurz. Ich finde, bei Bossfighters QR ist halt die Innovation mega. Das hat einen richtigen Sex-Appeal. Damit catchst du halt echt die jungen Leute, die irgendwelche Boss-Battler mögen. Das sieht einfach heiß aus, kann man nicht anders sagen. Mhm. Das willst du halt zocken. Rebirth ist einfach mega elegant und hat trotzdem richtig krasse Mischung aus Taktik und Strategie. Also du musst eigentlich schon am Anfang wissen, was habe ich vor, aber immer wieder spontan reagieren. Das finde ich super. Und was hat man jetzt noch nicht? Amu Connelly Blabla, finde ich einfach, wenn man halt so, habe ich ja vorhin schon gesagt, von der Kulturperspektive mal rankommen. Mhm. Das ist zwar auch spannend, so eine Engine aufzubauen, die wieder abgerissen wird. Gab es auch schon mal so ähnlich in anderen Spielen, aber halt eben, wie gesagt, mit dieser Gesellschaftskritik, die da so mit drin verbunden ist, wäre das so mein kultureller Favorit sozusagen. Aber was jetzt dann am Ende davon für mich am schwersten wiegt, weiß ich noch nicht.
Ja, cool. Dann sind wir uns ja schon mal einig, Daniel, wenigstens.
Ja, ich habe eine Frage noch. Habt ihr als Jury was geplant? Sollten Rainer Knizia oder Markus Lawitschek gewinnen? Die machen das Triple voll. Gibt es dann irgendwie einen goldenen Pöppel für die?
Also natürlich haben wir auf der Vereinssitzung schon so ein paar Sachen wie Termine und so durchgesprochen, aber in die konkrete Planung für die Veranstaltung sind wir noch nicht eingegangen. Aber danke für den Denkanstoß. Ich werde es mal irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob wir da was vorhalten wollen, falls. Also bisher noch nicht, aber ist gar nicht so blöd. Ich frage die anderen mal.
Sehr coole Idee auf jeden Fall. Nach deinem Video, du hast ja so ein bisschen Kritik geäußert. Bist du jetzt beruhigter, was den Spiel des Jahres Titel, was du von jetzt hier so gehört hast, was das so angeht, oder deine Kritik steht hier noch?
Ich war nie beunruhigt, was das den roten Pöppel angeht.
Darf man übrigens aber auch sein, ne? Also immer gerne her mit Kritik. Also wäre ein bisschen lächerlich, wenn die immer alle kritisieren, aber selber nicht zulassen. Solange sie halt.
Aber für mich auch genau so, wie ich sie im Video genannt habe, bestehen. Für mich bleibt der Rote Pöppel in meinem, das, was er für mich immer war, auch vor meiner Zeit als böser Content Creator, sondern wirklich nur als Spieler. Ich habe mit meiner Schwester früher jedes Spiel des Jahres bekommen und wahrscheinlich ist einfach dieser Eindruck von mir aus Nostalgie manifestiert, dass einfach dieser rote Spiel des Jahres Pöppel muss unter dem Weihnachtsbaum liegen, in dieser beispielhaften Familie, die wir auch nicht waren, aber deswegen bleibt die Kritik für mich und ich würde auch weiterhin und ich werde weiterhin fleißig Skyteam als Preisträger kritisieren.
Ach so, auch vollkommen.
Ich glaube halt, ihr würdet auch wahrscheinlich nie ein Solo-Spiel auszeichnen, auch wenn es noch so gut ist. Ich glaube, das
Challenge accepted. Nein, ja, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist.
Nee, genau. Und das war für mich eben auch Guide-Team für den roten Pöppel, nicht für den schwarzen sofort, hätte ich unterschrieben. Den klebe ich, wenn ich will, auch noch mal drüber. Wobei ich habe, glaube ich, noch eine Box, wo noch kein Pöppel drauf ist. Das geht also auch. Aber ja, ich glaube, der Preis an sich ist gut. Es ist eine Institution in unserer Bubble, die wir alle so lieben. Deswegen gehört er da auch hin. Und ich glaube, was auch viel, was ich, glaube ich, im Video auch gesagt habe und die Meinung auch in den Kommentaren war, also keiner von uns, die jetzt hier in der Runde sitzen und uns zuhören, lässt sich von der Vergabe des Roten Pöppels beeinflussen, welches Spiel ich kaufe. Und deswegen ist es für mich weiterhin, und das kann abgestritten werden, das kann unterstützt werden, das ist, gibt, glaube ich, diese zwei Lager, bleibt es für mich ein Preis für Nichtspieler, ein offensichtliches Merkmal dafür, dass es ein verdammt gutes Spiel ist, was die meisten Preisträger ja auch wirklich sind.
Ja. Ist ja im Prinzip auch unser Ziel. Also ich meine, natürlich soll es ein Preis für alle sein und es ist schön, wenn dann jemand aus der Bubble sagt, hier, was weiß ich, ich mache jetzt mal den unwahrscheinlichen Fall, Take Time, habe ich ja noch nie von gehört, probiere ich mal aus, ach, ist ja ein super Spiel. Deswegen auch immer mal gerne auf die Empfehlungsliste gucken, gerade so im Kennerbereich passiert das, glaube ich, einigen Leuten dann doch ab und zu mal, dass sie sagen, habe ich irgendwie noch gar nicht mitgekriegt und probieren es dann mal aus. Deswegen schön, wenn wir da auch Leute erreichen. Meine Erfahrung ist, dass das auch bei relativ vielen Leuten noch so ist. Also zum Beispiel, die auf einen öffentlichen Spieletreff gehen. Es gibt ja so eine Zwischengruppe zwischen Spielen eigentlich nur dreimal im Jahr ein Spiel und das, was wir machen, sind ja Leute, die gehen wirklich konstant jeden Monat zweimal alle zwei Wochen zum Spieletreff, aber hören halt nicht jeden Podcast und gucken nicht jedes YouTube-Video. Die erreichen wir, glaube ich, auch super damit. Und das Wichtigste ist mir halt tatsächlich, dass wir einfach Leute erreichen und happy machen, die vor einem vollen Spieleregal in irgendeinem Großhandel da stehen und sagen, oh fuck, da stehen 100 Spiele, dann nehme ich jetzt Monopoly Würzburg, weil das kenne ich wenigstens schon. So, und dann sollen die halt vielleicht sagen, ach guck mal, Spiel des Jahres ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, ich probiere das mal aus. Ich glaube, das schaffen wir schon ganz gut.
Ja, ich finde auch, der Spiel des Jahrespreis bringt die Menschen irgendwo an den Tisch. Das ist kann man, glaube ich, erstmal so festhalten.
Ich habe noch eine Frage. Also eigentlich zwei Fragen. Zwei. Patrick kennt die Frage jetzt schon, weil wir haben uns im Vorfeld unterhalten. Du darfst in ganz kurzen, knappen Sätzen antworten. Wo sind massenweise Monster und Kilia?
In meinem Regal unten aus dem letzten Jahrgang. Ich kann dir gerne was dazu sagen, halt meine persönliche Meinung, weil wir werden als Jury nie jetzt sagen, das ist der Grund, warum wir das mehrheitlich abgelehnt haben, weil dann werden wir bei 450 Titeln, die dann noch übrig sind, nicht fertig, wenn wir das auch noch formulieren müssen. Massenweise Monster haben wir bei uns im Podcast schon besprochen, deswegen kann ich dir das ruhig sagen, weil das ist quasi, hat sich ja nicht geändert, die Meinung. Fand ich ein total nettes, puzzeliges Spiel. Meine Erfahrung hat aber tatsächlich gezeigt, dass es für viele Leute gar nicht so eingängig ist erstmal. Es hat eine relativ große Regelhürde aufgrund dieser ganzen verschiedenen Wertungen. Das ist für uns als Vielspielende klar, okay, es gibt welche, die wollen nah beieinander sein, Fledermäuse, und dann gibt es das Gegenteil dazu, die Golems, die wollen auseinander sein. Ist ja ganz oft so, dass das so gegenteilige Wertungen sind irgendwie. Ja. Sehen wir sofort andere Leute, wie die Fünfklässler aus meiner AG zum Beispiel, die Zehnjährigen oder meine Schwiegermutter, mit der ich das auch gespielt habe, oder Leute einfach, die auch mein Alter sind, aber die so gut wie nie spielen, denen erkläre ich erstmal diese ganzen Dinger da und dann gucken die ganze Zeit immer noch drauf und machen trotzdem Spielfehler oder fragen nochmal nach. Das ist schon eine gewisse Hürde und fürs Kennerspiel hat es dann aber trotzdem nicht gereicht. So würde ich jetzt für mich persönlich sagen, weil da habe ich tatsächlich, ich persönlich andere, stärkere Vertreter gesehen. Und dann ist es halt irgendwo in diesem Prozess, es muss ja, kann ja sein, dass es nicht mal dabei war auf der Nominierungsklausur. Das habe ich ja tatsächlich vergessen. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Spiele das waren. Ich erinnere mich nur noch an die Liste. Aber irgendwo hat es dann halt nie die 8-Stimmen-Mehrheit gekickt, sonst wäre es irgendwie mit drin gewesen. Und das andere, ach, Kilia, fand ich eigentlich auch ein gutes Spiel. Da sind halt so Kleinigkeiten immer passiert. Es war redaktionell noch nie so ganz ausgereift. Zum Beispiel steht er bei der weißen Aktion überhaupt nicht dabei, was du kriegst. Ich musste quasi jedes Mal sagen, ey, du kriegst übrigens noch einen Auftrag. Oder, das finden wir als Konzept total spannend, Leute vergessen immer, dass sie die zusätzlichen Karten ja auch noch bezahlen müssen, ganz regulär. Ach, das kann ich ja gar nicht. Warte mal, ich muss meinen Zug zurücknehmen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und du wartest nochmal 3 Minuten. Oder halt, was auch passiert ist, es passiert nicht immer ständig, aber es passiert halt oft genug, dass mich das persönlich gestört hat, dass Leute mit dem Schiff rüberfahren und dann so wieder zurückfahren. Und dann, Moment, du musst dein Schiff schon mal irgendwann umdrehen, weil sonst macht dieser ganze Mechanismus keinen Sinn. Ja, dass es halt vorgibt am Anfang schon, nur weil du gesagt hast, ich spiele gern rot, du kriegst den Ziegel. Also das, da hat noch so ein bisschen der Feinschliff gefehlt, aber da waren coole Ideen mit drin auf jeden Fall, fand ich. Ja. Aber auf der Kennerspielliste wird's halt mit 7 Plätzen schnell sehr dünn die Luft. Da muss man halt schon dann, um halt eine Mehrheit zu kriegen, ein bisschen mehr noch machen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, guck mal, ich kann dir sogar bei dem Punkt mit dem Intuitiven oder was macht denn welche Aktion, das ist auch, glaube ich, der einzige oder ein Kritikpunkt, den ich habe. Man hätte es einfach so gut auf die Boards irgendwie mitpacken können. Und dann wäre es einfach so viel selbsterklärender gewesen. Und man hätte die Schiffe einfach anders designen können, weil das fällt manchmal schwer zu sehen, wo es denn vorne, wo es hinten. Also
siehst du, sowas könnte zum Beispiel der Harald gemeint haben, als er gesagt hat, da sind halt einfach redaktionelle Mängel, die dann halt manchmal für Spiele nicht reichen. Könnte sowas gewesen sein, vielleicht.
Cool. Und wann kommt der schwarze Pöppel? Das ist doch meine Frage.
Ja, bitte?
Wann kommt der schwarze Pöppel?
Ach, du meinst Expertenspiele oder was? Ja. Noch, auch das wird tatsächlich immer wieder diskutiert und da hat es offensichtlich noch keine Mehrheitsmeinung zu gegeben. Naja doch, also bisher ist die Mehrheitsmeinung, dass wir da nichts ändern. Kann ich hier nicht sagen. Ist tatsächlich eine ongoing Discussion auch bei uns. Ich persönlich, wieder nur meine Meinung, kann verstehen, dass man sagt, das ist eine Würdigung für die Leute, die da auch da an diesem Spiel gearbeitet haben und für die Autoren und so, weil halt der Preis doch wichtig ist und dann wäre das quasi so ein bisschen Seelenstreicheln. Verstehe ich. Bin ich auch quasi eigentlich, kann ich mitgehen, sympathisch quasi, ich fühle das. Aber da muss ich halt dann doch irgendwie knallhart sein jetzt für mich. Es widerspricht halt einfach unserem Auftrag als Verein und der heißt halt Leute, die nicht so viel spielen, irgendwie ins Spiel reinbringen und ich glaube, Leute, die das spielen, brauchen unsere Empfehlung tatsächlich nicht unbedingt, also auch im Expertenspielbereich gibt es Leute, die wüssten gern, was sind die besten Spiele, ist klar, aber die können dann YouTube gucken oder meistens meiner Erfahrung nach gucken die auch YouTube oder hören Podcasts oder so, weil die sind einfach in der Szene drin und für mich würde das auf der anderen Seite bedeuten, ich muss so Spiele wie Weimar, Voidfall, die muss ich jetzt auch alle auf einmal im besten Fall mehrmals spielen, das schaffe ich ehrlich gesagt nicht. Zweiter Punkt, damit haben wir, und es ist ja jetzt schon manchmal nicht eindeutig, zwischen Rot und Anthrazit, hätte ich noch eine weitere Scharnierstelle zwischen Anthrazit und Schwarz, hast du es jetzt genannt. Also es macht alles nicht einfacher und ich bin mir nicht sicher, halt bei dieser Güterabwägung, die ich da wieder mache, ob es halt einfach dann sinnvoll ist, damit halt Leute sich gewertschätzt fühlen, was ich einen schönen Gedanken finde, aber dafür den ganzen Aufwand zu machen, wenn mein Auftrag eigentlich ist, Leuten Spiele zu empfehlen, die selber nicht genau wissen, was sie machen sollen.
Fühle ich auf jeden Fall das Argument.
Ja. Vielleicht sehen 13 andere Leute das ganz anders bei uns.
Nee, also mit denen, also die Punkte verstehe ich total, die du gesagt hast, sind sehr, sehr nachvollziehbar auf jeden Fall.
Hast du noch eine Frage, Daniel? Meine Liste ist abgearbeitet.
Nee, ich bin glaube ich auch durch, danke.
Cool. Hast du denn noch irgendwas, du gerne berichten möchtest, Nico, was ich jetzt nicht gefragt habe aus irgendeinem Grund?
Ein letztes Ding vielleicht noch, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, was macht die Jury so? Wir haben ja das ganze Jahr über zum Beispiel unseren Spiel des Jahres Podcast. Den kann man ganz normal über unsere Homepage abrufen, aber halt auch über Podcatcher und so. Ich denke, wenn man Podcasts hört, man findet das.
Packe ich in die Shownotes auf jeden Fall.
Super, danke. Dann haben wir manchmal eine Kritikenrundschau, da fasst dann der Jan Fischer, das ist derjenige, der sich auch um unser Social Media so ein bisschen kümmert, der fasst dann Kritiken von uns zusammen. Also man kann so ein bisschen schon übers Jahr verfolgen und dann ist es auch eigentlich gar nicht mehr so geheim, was wir machen. Ich glaube auch, ich habe hier und da mal das Argument gehört, ja, die ganzen Blogger, die haben ja ziemlich ganz gut getippt, so für was brauchen wir eigentlich noch die Jury? Ich glaube, ehrlich gesagt, kann jetzt auch Hochmut sein, aber ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen andersrum. Wir sind über die letzten Jahre einigermaßen transparent geworden, was so unsere Meinung angeht. Wenn man es halt wirklich übers Jahr lang verfolgen will, kriegt man, glaube ich, schon eine Tendenz raus und dann wusste man halt vielleicht schon eigentlich, was da passieren kann. Also es soll ja auch keine Blackbox sein. Also das könnt ihr irgendwie machen und natürlich, falls ihr da Interesse dran habt, am 12. Juli ist es, das ist ein Sonntag ab 18 Uhr, bei uns auf der Homepage gibt es den Stream. Auch mit englischem Untertitel, deutschem Untertitel und auch mit Synchronisation, wenn man das möchte. Da gibt es dann auch wieder einen Stream. Da kann man sich das dann angucken. Und da vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu. Da wurde, am Anfang hatten wir einen Live-Chat. Den haben wir ja mittlerweile nicht mehr. Das wird jetzt sehr kritisiert, weil dann gesagt wird, ja, was ist hier Meinungsfreiheit und warum kann ich jetzt hier nicht mehr reinrufen, wenn ich das möchte? Ja, wir hatten halt aber zum Beispiel auch Gäste mal, wie Wolfgang Kramer. Und dann gibt's halt auch einfach, sorry, wenn ich es jetzt so sagen muss, es gibt einfach Arschlöcher, die können sich nicht benehmen. Und wenn dann halt einfach alten Witze gemacht werden, so man kann ja jetzt zu dem stehen, wie man will, aber man muss ja dann nicht, guck dir dieses Klappergestell an und wie hässlich und so. Ja, dann gibt's halt keinen Chat mehr, weil das finden wir unseren Gästen gegenüber dann ehrlich gesagt auch respektlos. Ja. Dann können wir es halt einfach nicht so machen. Das liegt jetzt aber nicht an unserem Unwillen, sondern weil andere Leute einfach nicht zivilisiert miteinander umgehen können. Ja. Ist schade, aber ist so. Aber nichtsdestotrotz, angucken können das trotzdem 12. Juli, 18 Uhr.
Das machen wir. Wachmacher im Livestream, Daniel, oder? Gucken wir uns an.
Ich glaube, wir sind da, also ich bin da auf jeden Fall in Berlin wahrscheinlich.
Ja, dann mache ich halt alleine.
Seid ihr bei der Berlin?
Ja, genau.
Berlin-Con dann?
Richtig.
Ja, genau. Ja, also ich kann jetzt nichts versprechen, weil da ist immer noch viel los, aber es ist jetzt keine geschlossene Gesellschaft. 2 Wochen ungefähr vor der Veranstaltung, falls du Interesse hast, schickt die Kerstin Vogler ja immer die Einladung. Also was heißt Einladung? Du kannst dich quasi akkreditieren. Du schreibst halt hin, ich würde gern kommen. Und normalerweise, außer das Platz aus allen Nähten, lehnen wir jetzt niemanden ab, der fragt so. Also wenn du Interesse hast,
niemand, der kritisch
mich eingeladen fühlen.
Dann bewerbe ich mich. Du hast die Videos hier.
Kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ist mir wurscht, ich gucke es mir später an, ich will auf der Berlin-Con zocken bis zum Schluss. Auch alles vollkommen okay.
Ja, schauen wir mal. Geplant ist aktuell noch, dass ich komme, aber zur Berlin-Con vielleicht nehme ich es ja mit. Mal schauen. Cool, dann haben wir es, glaube ich. Wir haben sehr viel gesprochen. 6 sehr interessante Spiele hatten wir jetzt, haben wir jetzt in der Nominierungsliste. Ich bin gespannt, wer es wird. Wir werden uns damit noch weiter beschäftigen. Ja, cool. Danke für das Gespräch nochmal, Nico. Danke, Daniel, dass du mich hier unterstützt hast.
Danke auch für das schöne Spiel des Jahres, Quiz. Das habe ich nämlich zum Beispiel sehr gerne gehört.
Ja, ich freue mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Danke aber auch. An euch da draußen, was denkt ihr? Welches Spiel des Jahres gewinnt, welchen Pöppel, welcher Titel wird es für euch auf der Spiel des Jahres-Seite, auf der roten und welche auf der Anthraziten beim Kennerspiel des Jahres? Schreibt mir auf Instagram @Spieleplausch oder auf Discord. Der Link dafür ist bei uns auch in den Shownotes und in der Beschreibung auf Instagram. Ich danke nochmal für die Diskussion und wenn nicht noch irgendwas zu sagen ist, verabschiede ich mich von euch. Und würde sagen, bis bald. Ciao, ciao.